Europa ist der einzige Kontinent, wo in den letzten 20 Jahren der Rohstoffabbau massiv gesunken ist. Also man hat sich wirklich gedacht, der Zugang zu Rohstoffen ist gesichert.
Und China hat aber systemisch eine eigene Wertschöpfungskette quasi aufgebaut und wir haben es einfach nicht gesehen oder wollten es nicht sehen.
Ich glaube, das Bewusstsein dafür ist jetzt stark gestiegen durch die Krisen der letzten Jahre. Dieses große Vertrauen auf fossile Brennstoffe, also auf Gas und auf Öl, hat unsere Gesellschaft wirklich in eine Sackgasse gebracht. Das sind wirklich sehr, sehr lange Prozesse, die dauern 10, 12, 15 Jahre. Das sind schöne Zielsetzungen, aber sie sind recht unrealistisch eigentlich.
Sehen Sie die Gefahr, dass wir von einer Abhängigkeit von China in andere Abhängigkeiten rutschen könnten? Europa spricht derzeit viel über wirtschaftliche Sicherheit und Energieknappheit, aber bei einem entscheidenden Thema kommt diese Debatte erstaunlich spät, bei den Rohstoffen. Ohne Lithium, ohne seltene Erden, ohne Kupfer oder Graphit gibt es keine Batterien, keine Windräder, keine modernen Stromnetze und keine erfolgreiche Energiewende. Das Problem ist nur, gerade bei vielen dieser kritischen Rohstoffe ist Europa stark abhängig. Beim Abbau und vor allem auch bei der Verarbeitung. Und da führt kein Weg an China vorbei. Die Frage ist also, haben wir in Europa zu lange geglaubt, der Weltmarkt werde das schon regeln? Haben wir unterschätzt, wie strategisch China dieses Feld besetzt hat? Krisen wie der russische Angriff auf die Ukraine oder der Konflikt im Nahen Osten zeigen jetzt, wie verwundbar unsere Lieferketten sind, wie verwundbar unsere Industrie wirklich ist. Wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Darüber spreche ich heute mit Karin Kübelböck. Sie ist Ökonomin und Expertin für globale Wirtschafts- und Handelsfragen und beschäftigt sich seit Jahren unter anderem mit Rohstoffen, Lieferketten und strategischen Abhängigkeiten. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Bei kritischen Rohstoffen wirkt es, als hätten wir wirklich sehr spät erst bemerkt, wie abhängig wir sind. Haben wir das schlicht verschlafen?
In gewisser Weise ja. Also lange Zeit war es so, dass die europäischen Unternehmen ihre Produktion ausgelagert haben, vor allem nach China, weil man dort günstiger produzieren konnte, weil die Arbeitskräfte günstiger waren, weil die Energie günstiger war. Und man hat einerseits die Verarbeitung von Rohstoffen nach China ausgelagert, also Raffinerien zum Beispiel oder auch insgesamt Produktion. Aber auch der Rohstoffabbau selbst ist in der EU zurückgegangen. Also die EU ist der einzige Kontinent, wo in den letzten 20 Jahren der Rohstoffabbau massiv gesunken ist. In allen anderen Kontinenten ist es gestiegen. In Europa ist der Abbau von Rohstoffen um mehr als 40% gesunken in den letzten 25 Jahren. Im Vergleich dazu ist er in Asien um 140% gestiegen, in Lateinamerika um 20% und auch in Nordamerika um fast 30% gestiegen. Das heißt, Europa hat den Rohstoffabbau zurückgefahren und eigentlich den Konsum der Rohstoffe ausgelagert. Also sozusagen, wir haben Rohstoffe konsumiert, die woanders abgebaut werden, weil es woanders billiger war, weil es weniger umweltbelastend ist und weil das einfach auch nicht beliebt ist, natürlich Rohstoffabbau. Und erst im Jahr 2008 hat die EU das erste Mal eine Strategie formuliert, die sogenannte Raw Materials Initiative, wo man gesagt hat, oh, man hat eine zu große Abhängigkeit und man muss den Zugang zu Rohstoffen sichern.
Wie konnte das überhaupt passieren? Hat man denn gedacht, der Markt, der Weltmarkt wird das schon regeln und das läuft so weiter? Wie konnte das passieren?
Ja, das hat man gedacht. Man hat sich gedacht, der Markt wird das schon regeln. Wir kennen ja noch diese Begriffe Offshoring, und sozusagen eben Auslagerung von Produktion. Also man hat sich wirklich gedacht, der Zugang zu Rohstoffen ist gesichert. Die europäischen Unternehmen haben ja auch lange Zeit eben Zugang zu Rohstoffen in Afrika, in Lateinamerika quasi exklusiv gehabt, bis eben dann Anfang der 2000er Jahre China als neuer Akteur aufgetreten ist. Und man muss wirklich sagen, China hat das komplett verändert, den gesamten Rohstoffmarkt.
Und China hat aber systemisch eine eigene Wertschöpfungskette quasi aufgebaut und sich angesiedelt und wir haben es einfach nicht gesehen oder wollten es nicht sehen?
Also es war einfach der sogenannte freie Markt, wo es darum ging, möglichst günstig zu produzieren. Die Globalisierung wurde verherrlicht. China hat ganz bewusst Industriepolitik betrieben, auch mit staatlicher Unterstützung. Das war auch immer transparent, das ist immer in diesen 5-Jahresplänen gestanden. Und man hat bewusst Kapazitäten aufgebaut, Technologien entwickelt oder eben auch die europäischen Unternehmen oder insgesamt Unternehmen konnten ja nur in China investieren mit Joint Ventures. Das heißt, da war auch sehr viel Technologietransfer oder Kopie, kann man auch sagen, im Spiel. Aber das war wirklich ein bewusster Aufbau von gesamten Wertschöpfungsketten und von Know-how auch, sehr viel mit Ausbildung. Und dadurch gibt es einen massiven Wettbewerbsvorteil und China hat wirklich in ganz vielen Rohstoffen einen, auch bei der Verarbeitung vor allem, einen riesigen Vorsprung.
Würden Sie sagen, wir haben es inzwischen begriffen?
Ja, ich würde sagen, ja, die Regierungen und auch auf Ebene der Europäischen Union wurde das begriffen. Es gibt jetzt das erste Mal ein Gesetz, das sich um kritische Rohstoffe dreht. Das ist der sogenannte Critical Raw Materials Act. Davor waren das immer nur Strategien. Also diese 2008, die Raw Materials Initiative, das war eine Strategie, aber da war kein Gesetz dahinter. Das waren sozusagen Absichtserklärungen. Jetzt ist es das erste Mal ein Gesetz. Und jetzt gibt es in diesem Gesetz das erste Mal auch Zielsetzungen, dass Europa mindestens 10% der verwendeten Rohstoffe in Europa selbst abbaut, soll mindestens 40% selber verarbeiten soll, 25% Recycling und nicht mehr als 65% sollen aus einem einzigen Land kommen. Das sind schöne Zielsetzungen, aber sie sind recht unrealistisch eigentlich.
Bevor wir weiter über die politische Debatte, den politischen Hintergrund dazu reden, um welche Rohstoffe geht es denn eigentlich und wofür sind sie wichtig?
Also es geht um ganz viele Rohstoffe, die für die Energiewende wichtig sind. Also es geht zum Beispiel um Lithium, um Kobalt, um seltene Erden, die sind ja immer wieder recht
wofür
stark in der Diskussion.
Wofür brauche ich Lithium, wofür brauche ich Kobalt?
Also Lithium braucht man vor allem für die Lithium-Ionen-Batterien, also für Batterien, die dann in Elektroautos und in sonstigen Dingen sind, die Batterien brauchen. Und Lithium ist deshalb so wichtig, weil wenn man sagt, man möchte dekarbonisieren und man möchte auf Strom umsteigen, dann muss man ja den Strom irgendwo speichern. Und diesen, um den Strom zu speichern, braucht man Batterien und da ist eben Lithium sehr wichtig. Und aber auch die Batterieproduktion ist eben sehr wichtig und die Teile, die man für die Batterieproduktion braucht.
Kobalt und seltene Erden haben Sie genannt. Wofür sind die notwendig?
Also seltene Erden braucht man zum Beispiel für Permanentmagneten, die in Windrädern drin sind. Und bei seltenen Erden, das ist wirklich ein Paradebeispiel, dass es wirklich verabsäumt wurde, diese Abhängigkeit von China nicht zu sehen, weil China kontrolliert über 90% der seltenen Erden, auch die Wertschöpfungskette. Und da gibt es eine riesige Abhängigkeit. Also die seltenen Erden ist ja nicht nur ein Rohstoff, sondern das sind 17 verschiedene Rohstoffe, die aber oft zusammen vorkommen.
Die in China abgebaut werden und dort weiterverarbeitet werden.
Genau, diese seltenen Erden sind eigentlich nicht selten, das ist wichtig. Die kommen in vielen Weltregionen vor. Also zum Beispiel auch die USA hatten eine relativ wichtige Abbaustätte von seltenen Erden. Allerdings hat China das bewusst in einer Region, die heißt Bayan-Obo, so betrieben, dass da wirklich sehr günstig seltene Erden abgebaut werden, auch verarbeitet werden. Das ist sehr energieintensiv. Das ist auch mit sehr viel Umweltverschmutzung verbunden. Und dadurch sind die seltenen Erden in China einfach billiger dann auf den Markt gekommen und dann hat sich in anderen Ländern nicht mehr ausgezahlt, sie zu produzieren, sondern man hat sie einfach billiger in China gekauft. Und dann, wie dann China dann plötzlich den Export von seltenen Erden reguliert hat und reduziert hat, ist man draufgekommen, dass das vielleicht doch keine gute Idee ist, dass man da so abhängig ist.
Kann man das aufholen? Und wie kann man das aufholen?
Also das ist jetzt ein langer Prozess. Die EU versucht gerade eben im Rahmen von diesem Critical Raw Materials Act zu beschleunigen, dass Rohstoffe in Europa einerseits wieder abgebaut werden, andererseits aber auch vor allem, dass es zu einer Verarbeitung kommt. Also sozusagen einerseits die Verarbeitung dieser Rohstoffe, die werden ja als Erze abgebaut. Das heißt, die muss man zuerst einmal zu Metallen verarbeiten. Da ist eine Raffinerie zum Beispiel.
Wie lange dauert es, so eine Verarbeitungsstätte aufzubauen? Das ist ein langwieriger Prozess.
Genau, das ist eines der größten Probleme. Also jetzt hat man das erkannt, jetzt macht man das auch bewusst. Jetzt gibt es sogenannte strategische Projekte, wo die Genehmigungsverfahren zum Beispiel beschleunigt werden. Man schaut auch, dass es bessere Finanzierungsmöglichkeiten gibt dafür. Jedoch, man braucht ja eine Risikoabschätzung, man muss einmal schauen, wo kommt das überhaupt vor. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr lange Prozesse, die dauern 10, 12, 15 Jahre. Das heißt, auch wenn man jetzt beginnt, dauert es einfach wahnsinnig lang, bis das dann wirklich in Produktion kommt. Und die andere Frage ist ja auch, das ist dann oft einfach nicht wettbewerbsfähig, weil die Sachen trotzdem günstiger sind, wenn sie aus China kommen.
Auch weil wir auf Umweltschutz Wert legen und China nicht.
Glücklicherweise ist bei uns Umweltschutz ein wichtiges Thema und wir haben Umweltverträglichkeitsprüfungen. Wir haben auch glücklicherweise Demokratie, wo es auch Beteiligungsverfahren gibt. Niemand möchte Rohstoffabbau vor seiner Haustür. Aber in China ist es eben kein Thema. Da wird das einfach gemacht und es gibt eben weniger Umweltschutz, obwohl man auch sagen muss, dass es mittlerweile auch mehr Umweltschutz in China auch gibt. Aber sozusagen demokratische Verfahren gibt es eben da nicht. Das heißt, in Europa ist es zu Recht auch länger. Aber die Frage ist eben, wie kann man trotzdem schauen, dass diese Abhängigkeiten nicht zu groß werden und dass es trotzdem hier eine Produktion gibt von den jeweiligen Rohstoffen. Da geht es natürlich auch viel um Technologie, da geht es auch um Investitionen, da geht es um Forschung und Entwicklung. Das ist alles sehr, sehr stark vernachlässigt worden, weil man das ja relativ unbedarft ausgelagert hat. Also da gibt es jetzt einen großen Nachholbedarf und da wird jetzt auch viel gemacht, es wird viel geforscht, es gibt auch viele Forschungsgelder von der Europäischen Union, auch von österreichischen Institutionen, aber ja, es müsste eben jetzt sehr viel schneller gehen und das braucht aber eine Zeit, das ist normal auch. Ja.
Wenn Sie sagen, es müsste schneller gehen, wird genug investiert in dieses Thema, genug Hirnschmalz, genug Geld, was immer man dazu braucht, oder sollten wir eigentlich viel intensiver uns beschäftigen mit dem Thema Rohstoffe?
Also ich glaube, wir müssen uns viel intensiver beschäftigen mit dem Thema Rohstoffe. Ich glaube, wir müssen uns viel intensiver beschäftigen mit dem Thema, wie können wir weniger Rohstoffe verbrauchen. Also, weil momentan ist es so, dass wir reden ja derzeit sehr, sehr viel von Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Aber wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, dann reden wir eigentlich nur über Recycling. Und eine Kreislaufwirtschaft beginnt aber schon beim Produktdesign. Eine Kreislaufwirtschaft beginnt schon dabei, dass man sagt, erst einmal brauche ich bestimmte Produkte überhaupt. Der zweite Punkt ist dann, wenn die Produkte mal da sind, dass man sie möglichst lange verwendet. Das heißt auch zum Beispiel, dass ich sie nicht nur alleine verwende, sondern dass sie auch jemand anderer verwenden kann oder dass ich sie weitergebe, dass sie repariert werden können, dass Ersatzteile ausgetauscht werden können. Das beginnt natürlich auch schon dabei, dass das Produktdesign so gestaltet werden muss, dass eben Ersatzteile überhaupt ausgetauscht werden können. Die Debatten haben wir jetzt gerade auch bei den Handys. Und dann eben kann man sagen, welche dieser Stoffe können wiederverwertet werden, also eben bei Textilien oder auch bei Metallen ist das natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und dann erst kommt das Recycling. Also das kommt eigentlich erst ganz unten, ja, bei der Kreislaufwirtschaft.
Die Frage, die sich bei mir dann stellt, ist, wie bereit ist denn unsere Gesellschaft, darauf einzugehen? Sind wir bereit, Sachen zu teilen? Wir kommen in den letzten Jahrzehnten aus einer Gesellschaft, in der einfach etwas Neues sofort ausprobiert werden musste und das Alte weggeworfen wird. Sind wir bereit, den Schritt zum Kreislauf zu machen?
Also ich glaube einerseits, dass das Bewusstsein steigt in der Bevölkerung, auch bei den jungen Leuten, aber auch bei insgesamt in der Bevölkerung. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht diese Verantwortung auf die Individuen auslagern, sondern dass wir gesellschaftliche Entscheidungen treffen müssen, wo man sagt, es ist einfach, das zu machen. Es ist zum Beispiel einfach, ein etwas reparieren zu lassen. Aber da muss dann das Produkt schon so designt sein, da braucht schon Regulierungen in diese Richtung. Da gibt es eher auch auf der EU-Ebene viele Diskussionen.
Ja, aber Produkte sind ja eher designt, um ersetzt werden zu müssen.
Natürlich, das sind natürlich auch die bewussten Strategien von den Herstellern und da braucht es dann eben eine Regulierung, damit es eben nicht mehr möglich ist, dass der Akku nicht ausgebaut werden kann, zum Beispiel, und solche Dinge. Ja. Also da braucht es auch Eingriffe in diese Richtung, damit das überhaupt ermöglicht wird und damit es auch einfach wird, das zu machen.
Die Frage, die sich mir dann wieder sofort stellt, ist, Europa hat ohnehin schon sehr viele Regulierungen im weltweiten Vergleich. Europa ist bekannt zu regulieren. Verlieren wir dann nicht noch mehr an Wettbewerbsfähigkeit?
Ja, ich glaube, das ist immer ein bisschen eine Ausrede, dass man sagt, alles, was sinnvoll ist, ist dann gleich eine Überregulierung. Natürlich kann man sagen, es braucht in vielen Bereichen auch Entbürokratisierung. Aber wenn wir sagen, wir müssen unsere Gesellschaft auf andere Beine stellen, wir müssen weniger Ressourcen verbrauchen und das sind bewusste Entscheidungen, die man treffen muss. Also das eine ist sozusagen, wie können wir die Rohstoffe effizienter nutzen und weniger Rohstoffe verbrauchen. Das zweite ist schon, dass man die Verarbeitung und die Technologien, dass es hier mehr Anstrengungen braucht. Es gibt jetzt relativ viel Forschung dazu, aber was es nicht gibt in Europa noch ist wirklich Finanzierungen für verschiedene Stufen von Wertschöpfungsketten. Also es gibt Deklarationen, aber es gibt sozusagen einzelne Länder, die haben jetzt Rohstofffonds aufgesetzt, wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich. Aber es gibt in Bezug auf eine europäische Finanzierungsstruktur, da gibt es noch zu wenig. Und das hat auch ein neuer Bericht vom Europäischen Rechnungshof aufgezeigt, dass es sehr viele Deklarationen gibt bezüglich Finanzierung, auch bezüglich Recycling, aber es wird noch zu wenig gemacht.
Ja, machen würden wir es gern, aber wir machen es nicht schnell genug.
Na, es ist auch ein bisschen kompliziert, weil man muss sich ja anschauen, die europäische Ebene sind, das sind 27 Länder und Rohstoffpolitik ist ja nicht ein vereinheitliches Politikthema. Also die Handelspolitik ist eine vergemeinschaftete Politik. Ja. Da werden die Entscheidungen auf Ebene der Europäischen Union getroffen. Aber die Rohstoffpolitik betrifft ja ganz viele verschiedene Politikbereiche. Das betrifft Raumordnung, das ist national. Das betrifft eben Forschung, das ist zum Teil national und europäisch. Das betrifft natürlich auch die Handelspolitik. Das heißt, es ist viel schwieriger, bei Rohstoffpolitik auch zu gemeinsamen Strategien zu kommen, weil es ja auch sehr unterschiedliche Interessen gibt von den Ländern. Und darum ist es gar nicht so leicht zu sagen, die Europäische Union hat verabsäumt, Rohstoffpolitik zu machen, weil es ja nicht eine Art von Politik ist, sondern das sind ja viele Politikfelder. Ja, und bis es da eine Einigung gibt oder was Gemeinsames, das dauert halt auch. Oder es gibt auch unterschiedliche Interessen, kann man sagen.
Bringen wir noch ein anderes Thema hinein, das auch sehr viel Einfluss auf gerade diese Themen hat. Die Kriege, die Konflikte, die sich global im Moment darstellen. Wie viel Einfluss haben die denn? Welche Rolle spielen die denn?
Ja, diese Kriege haben uns wirklich sehr drastisch vor Augen geführt, wie groß die Abhängigkeit ist, auch vor allem von fossilen Rohstoffen. Und der Ukraine-Krieg hat die Abhängigkeit von Gas sehr stark offengelegt und da sind auch sehr viele dann jetzt Entscheidungen getroffen worden, um sich da von diesem Gas unabhängiger zu machen. Jetzt natürlich in dem Iran-Krieg sieht man auch wieder, wie stark die Abhängigkeiten sind von den fossilen Rohstoffen und wie schnell man sich eigentlich wirklich umstellen sollte, um eben von diesen Rohstoffen nicht mehr abhängig zu sein. Und vielleicht müssen wir da bei der Energiewende ein bisschen genauer drauf schauen, weil oft ist ja die Diskussion so, wir haben jetzt die Energiewende und wir machen uns jetzt mehr abhängig von mineralischen Rohstoffen, weil wir von den fossilen Rohstoffen unabhängiger werden sollen. Das stimmt natürlich kurz- und mittelfristig, muss jetzt sehr viel investiert werden, eben, aber jedes Windrad ist weniger Ölproduktion, kann man sagen. Und sobald einmal die Windräder stehen oder auch die Solarpaneele, dann produzieren ja die Energie mit der Sonne oder mit dem Wind. Das heißt, die verbrennen nicht. Die Windräder muss man nicht verbrennen, aber das Benzin, das man importieren muss und das dann in den Autos ist, das verbrennt ja dann und ist weg. Das heißt, jetzt gibt's mal sehr viele Investitionen in die Energiewende, aber dann ist die Abhängigkeit schon reduziert. Obwohl man natürlich sagen muss, man muss schauen, wo diese Mineralien herkommen. Und man muss schauen, auch wie kann man weniger Energie verbrauchen. Also sozusagen, man kann das nicht eins zu eins umstellen und sagen, wir fahren jetzt alle mit Elektroautos. Es geht auch um Umstellung unserer Lebensweise und der Mobilität zum Beispiel. Aber diese Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen haben schon diese Kriege gezeigt. Und ich glaube, das führt auch jetzt zu einem Umdenken. Also gerade jetzt dieser Iran-Krieg, habe ich das Gefühl, müsste jetzt schon zu einem massiven Umdenken führen, um sich unabhängiger zu machen von den
fossilen Rohstoffen. Sie sprechen von kurz- und mittelfristig. Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
Ja, ich würde sagen, die nächsten so 10 bis 20 Jahre braucht es viele Investitionen in den Umbau der Energie, weg von fossilen Rohstoffen hin zu erneuerbarer Energie. Aber dann wird auch der Bedarf nach diesen Rohstoffen wieder sinken, weil eben dann gibt es schon diese Infrastruktur, die dann sozusagen verwendet wird. Und die kann man dann auch wieder, wenn es die Recyclingkapazitäten gibt, kann man das wieder recyceln und verbessern. Also dann braucht es nicht mehr immer wieder diese neuen Investitionen. Was wir aber gerade jetzt als Problem haben, ist, dass die Energiewende, von der wir reden, momentan eigentlich eher eine Energieexpansion ist, weil eben der Energieverbrauch so stark steigt. Das heißt, es geht auf der einen Seite darum, von der fossilen Energie wegzukommen, auf die erneuerbare umzusteigen, aber insgesamt auch den Energieverbrauch in der Gesellschaft zu reduzieren.
Sie sagen damit eigentlich, wir sind jetzt dabei, die Fehler der Vergangenheit quasi aufzuarbeiten.
Ja, also ich glaube, dieses große Vertrauen auf fossile Brennstoffe, also auf Gas und auf Öl, hat unsere Gesellschaft wirklich in eine Sackgasse gebracht. Das hat lange Zeit sehr viel Wohlstand produziert, weil eben gerade dadurch auch sehr viel möglich war an technologischen Erneuerungen und sozusagen auch viele Maschinen, viele neue Technologien. Aber wir wissen spätestens seit den 70er Jahren, dass die Verbrennung von fossilen Rohstoffen den Klimawandel und die Klimakatastrophe vorantreibt. Und diese Warnungen sind sehr, sehr lange in den Wind geschlagen worden, eigentlich eigentlich jetzt wieder, würde ich sagen, gibt es einen Backlash sozusagen, dass dieses Thema Klima weniger wichtig wird. Und wenn man rechtzeitig darauf geschaut hätte, schon in den, diese Technologien gibt es ja schon länger, dass man umsteigt, dann hätten wir uns viel von der Klimakrise ersparen können und auch von dieser großen Abhängigkeit jetzt von einzelnen Ländern, die nicht demokratisch sind, wo es Kriege gibt, etc. etc. Also da ist wirklich sehr, sehr viel verabsamt worden und da braucht es jetzt einen ganz, ganz schnellen Wandel.
Wenn wir uns gerade den Nahostkonflikt anschauen, zeigt das nicht, dass es nicht nur um Rohstoffe geht, sondern auch um Transportwege und wie kriegen wir diese Rohstoffe?
Genau, also es geht ganz viel um die Stabilität und um die Verlässlichkeit in Wertschöpfungsketten. Und das ist eben das, was man lange Zeit geglaubt hat, dass diese Wertschöpfungsketten garantiert sind. Also eben, das war eigentlich bis zur Covid-Pandemie, hat man gedacht, das ist irgendwie alles nicht so ein großes Problem. Und dann hat man erst gesehen, wie verwundbar die Wertschöpfungsketten sind, ob das jetzt Fahrraddynamos sind oder Medikamente und wie viele Unternehmen da eigentlich Probleme bekommen haben, weil sie ganz stark von einzelnen Produzenten abhängig sind, zum Beispiel auch bei Chips etc. etc. Das hat dann die Ukraine-Krise nochmal verstärkt. Eben auch durch Lieferketten, eben dann ist es natürlich um Gas gegangen, aber eben auch um agrarische Produkte. Und jetzt sieht man es nochmal stärker. Das heißt,
Sie sprechen die Straße von Hormuz an jetzt.
Ich spreche jetzt die Straße von Hormuz an, die eben jetzt gesperrt ist, wo man sieht, wie viel da rüberkommt. Und dann geht es eben nicht nur um Öl, sondern es geht auch um Düngemittel und es geht auch um viele, viele andere Dinge. Und ich glaube, das führt jetzt schon zu einem Umdenken, dass man sagt, wie können diese Lieferketten auch so gestaltet sein, dass sie eben einerseits diversifizierter sind, auch dass es eben wieder näher produziert wird. Man redet jetzt wieder von Nearshoring oder von Reshoring, also dass es wieder die Produktion wieder hierher geholt wird oder in die Nähe geholt wird. Also ich glaube, da gibt es jetzt schon durch diese Krisen ein ganz großes Umdenken.
Wir haben viel über Konflikte gesprochen, die sich auf die Rohstoffversorgung auswirken, aber es gibt ja auch Konflikte, die durch Rohstoffe eigentlich erst entstanden sind.
Ja, und das ist wirklich so, es gibt sehr, sehr viele Konflikte weltweit, die aufgrund von Rohstoffabbau entstehen. Wenn wir uns zum Beispiel Lateinamerika ansehen, da gibt es in der Andenregion sehr viel Kupfer und auch andere Rohstoffe und auch Lithium und Gold. Und da entstehen wahnsinnig viele Konflikte, weil der Rohstoffabbau so viele soziale und ökologische Auswirkungen hat. Also da gibt es dann Wasserknappheit, es gibt vergiftetes Wasser, es gibt ganz viel Landraub. Und es sterben auch sehr viele Menschen bei diesen Konflikten. Und wenn man sich Konflikte weltweit ansieht, in Afrika, in Lateinamerika, dann sind Rohstoffkonflikte wirklich sehr, sehr häufig und auch mit sehr, sehr vielen negativen Auswirkungen verbunden.
Können Sie uns ein, zwei konkrete Beispiele nennen?
Es gibt zum Beispiel in Peru eine Kupfermine, die heißt La Bamba. Und da gibt es seit Jahren riesige Konflikte, weil es eben dazu kommt, dass das Wasser knapp wird oder dass das Wasser auch verschmutzt wird. Der Transport durch diese LKWs wirbelt wahnsinnig viel Staub auf und dadurch kommt es auch zu gesundheitlichen Problemen, zum Beispiel bei den Atemwegen, auch bei Kindern. Es gab immer wieder auch Proteste, es gab dann Blockaden von der lokalen Bevölkerung gegen diese Mine. Da wurden dann auch Leute von der Polizei getötet, weil eben wieder gegen diese protestierenden Leute vorgegangen wird. Also das ist seit Jahren ein riesiger Konflikt, weil eben dieser Abbau von den Rohstoffen so viele Auswirkungen hat.
Und diese Konflikte gibt es weltweit?
Diese Konflikte gibt es weltweit. Da gibt es eben vor allem in dieser Andenregion gibt es ja viel, aber auch in Afrika gibt es viele. Es gibt auch in Europa Konflikte, weil auch Menschen gegen Bergbau protestieren. Wir haben Serbien zum Beispiel, das den potenziellen Lithiumabbau, oder auch in Portugal. Also wenn in Europa mehr Rohstoffe abgebaut werden, kommt es auch wahrscheinlich zu mehr Konflikten um diesen Abbau, weil es eben nirgends so ist, dass es total umweltverträglich ist. Also es hat überall eine große Auswirkung.
Reden wir jetzt mal konkret über Österreich und über Deutschland. Was hätten wir denn an Rohstoffen, die wir selbst abbauen können, mit denen wir selbst uns versorgen könnten?
Ja, da muss man vielleicht mal vorausschicken, dass zum Beispiel Österreich ist ein traditionelles Bergbauland. Es gibt sehr viele Rohstoffe und die sind auch sehr lange abgebaut worden oder werden immer noch abgebaut. Wir haben zum Beispiel den Erzberg, wo Eisen abgebaut wird. Schwarz in Tirol ist durch Silberbergbau reich geworden, es wird Wolfram abgebaut, Magnesit und auch in einer technologisch sehr fortgeschritten und auch mit guten Arbeitsbedingungen und eben da gibt es auch eine sehr, sehr lange Tradition. Es ist auch so, dass zum Beispiel jetzt noch Eisen abgebaut wird am Erzberg und da werden auch sehr viele Fortschritte gemacht, was jetzt zum Beispiel die Elektrifizierung betrifft. Man geht weg von Dieselfahrzeugen, man hat das alles elektrifiziert. Es wird auch eigene Energie erzeugt und mit dieser Energie werden dann die Fahrzeuge betrieben. Also da gibt es auch sehr viele Fortschritte, auch was erneuerbare Energie zum Beispiel betrifft, um das eben möglichst schonend und Energie und
Ressourcen zu abzubauen. Ist das dann auch rentabel?
Ja, das ist rentabel. Wir haben ja auch einen mit der Föst eine sehr große Stahlproduktion, die auch gerade auf Lichtbogenofen umsteigen, um eben den CO2-Ausstoß zu reduzieren, weil eben die Stahlproduktion sehr, sehr viel CO2 produziert durch die große Hitze, die man braucht. Wir haben auch Wolfram-Produktion. Ja. Wolfram ist ein Metall, das man braucht, um Stahl zu härten. Da gibt es auch einen Abbau in Österreich, der zu den weltweiten Marktführern zählt. Und was vielleicht auch interessant ist, und da können nämlich auch andere Länder was lernen von uns, in Österreich gibt es viele spezialisierte Unternehmen, die sich aufgrund des Abbaus von Rohstoffen dann auf die Verarbeitung konzentriert haben und Zwischenprodukte produzieren. Insofern gibt es da sehr viele Chancen eigentlich auch für Österreich.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, es gibt die Firma Treibacher, es gibt die Firma Plansee, es gibt eben die Wolfram Bau und Hütten AG. Das sind lauter Firmen, die Rohstoffe verarbeiten auf einem sehr, sehr hohen Niveau und auch Weltmarktführer sind.
Aber trotzdem, es gibt Rohstoffe, die wir einfach nicht haben, die bei uns nicht vorkommen, die wir einfach aus anderen Ländern holen müssen. Wenn nicht China, woher können diese Rohstoffe denn kommen?
Also es ist so, dass die Europäische Union momentan sehr viele Partnerschaften abschließt mit anderen Ländern, die auch Rohstoffe haben. Da sind zum Beispiel Länder wie Kanada dabei oder auch eben Argentinien oder Chile. Also es geht schon darum, dass man sagt, man sollte mit Ländern, die diese Rohstoffe haben, engere Beziehungen aufbauen. Da geht es halt aber auch darum, dass man sagt, dieser Rohstoffabbau muss beiden Ländern nutzen. Mhm. Also es geht nicht nur darum, dass man sagt, okay, wir wollen es eure Rohstoffe günstig, sondern da geht es auch die Frage, was wird dann vor Ort verarbeitet, welche Wertschöpfung wird dann auch vor Ort generiert. Aber da ist Europa auch jetzt ganz stark dabei, das zu schauen, dass man das diversifizieren kann. Wobei man wieder sagen muss, das hängt natürlich auch von den Unternehmen ab. Das sind ja lauter private Unternehmen, die selber schauen, wo sie diese Rohstoffe bekommen. Und ja, die Frage ist auch, wie viel Einfluss kann die Politik dann nehmen überhaupt?
Was machen denn Unternehmen jetzt schon? Was sollten sie machen?
Was Unternehmen jetzt schon machen, ist, dass sie neue Technologien adaptieren, dass sie eben auch schauen, dass sozusagen die Energieerzeugung auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Ich glaube, sie könnten schon noch schauen, dass die Beschaffung von Rohstoffen diversifizierter ist sozusagen. Also, dass man unterschiedliche Rohstoffquellen auch erschließt. Da gibt es auch Ideen, ob man das nicht koordinieren kann auf europäischer Ebene durch seine gemeinsame Rohstoffreserve. Also ich glaube, da braucht es eine Zusammenarbeit auch zwischen Firmen und Öffentlichkeit.
Würden Sie sagen, das Bewusstsein dafür ist da?
Ich glaube, das Bewusstsein dafür ist jetzt stark gestiegen durch die Krisen der letzten Jahre.
Liegen da vielleicht auch Chancen für österreichische oder auch deutsche Unternehmen am Weltmarkt?
Durchaus, weil es gibt ja auch sehr viel Know-how, was Technologie betrifft, auch was erneuerbare Energie betrifft. Und wenn man wirklich sagt, man möchte das Energiesystem dekarbonisieren, dann braucht es sehr viele Produkte, die auch hier erzeugt werden können. Vielleicht wird man nicht, viele Sachen werden weiter in China produziert werden, weil sie da auch weil das günstiger ist, weil es einen riesigen Vorsprung gibt. Da ist doch die Frage, kann man vielleicht mit China auch besser kooperieren? Indem man sagt, okay, bestimmte Produkte kommen aus China, aber bestimmte Produkte werden in Europa erzeugt. Aber es gibt durchaus auch, wenn man wirklich sagt, man dekarbonisiert das Energiesystem konsequent und auch verlässlich für die Unternehmen und die Politik sagt nicht einmal, es gibt einen Verbrenner aus und dann gibt es wieder doch keinen Verbrenner aus. Also die Unternehmen müssen sich auch verlassen können, dass diese politischen Entscheidungen tragen und dann können sie sich auch darauf einstellen. Und dann gibt es sehr wohl viele Chancen auch für die Unternehmen in Deutschland und in Österreich.
Sie haben einige Länder genannt, Kanada, Chile als Rohstoffquellen. Wie schaut es denn aus mit Afrika und Indien, dass gerade jetzt wieder Länder im Fall von Indien, Kontinent im Fall von Afrika, die gerade jetzt langsam sich im Bewusstsein als wichtige Länder der Zukunft und wichtige Kontinente der Zukunft darstellen?
In Südafrika gibt es sehr viele Rohstoffe. Also da gibt es eben auch zum Beispiel Nickel, es gibt auch Lithium gibt es in Simbabwe auch in Sambia, also in vielen afrikanischen Ländern gibt es auch sehr viele Rohstoffe.
Vernachlässigen wir Afrika in unserer Politik, in unserer Ausrichtung?
Es gibt ja eine neue Afrika-Strategie jetzt auch. Es ist ja wirklich so, dass gerade China in Afrika sehr lange Beziehungen aufgebaut hat und das jetzt gar nicht so leicht ist, sozusagen das jetzt wieder danach zu kommen. Ja, und es gibt jetzt viele Bemühungen. Das wird eine Zeit lang wahrscheinlich dauern, aber es gibt schon viele Strategien und Bemühungen,
das wieder aufzubauen. Sehen Sie die Gefahr, dass wir von einer Abhängigkeit von China in andere Abhängigkeiten rutschen könnten?
Ich glaube, das Motto ist Diversifizierung. Also ich glaube, man sollte sich nicht von einzelnen Ländern abhängig machen, sondern sollte möglichst schauen, dass es unterschiedliche Quellen gibt.
Was ist denn die Lehre aus den Themen China, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt? Welche Lehren können wir daraus ziehen?
Die Lehren sind, dass der freie Markt nicht alles löst, sondern dass es eine bewusste Industriepolitik gibt, wo man auch auf die Sicherheit schauen sollte, auf die Versorgungssicherheit, auf die Energieversorgung. Und dass es da einfach wirklich, jetzt gibt es wieder Industriepolitik, aber lange Zeit hat man gedacht, das wird der freie Markt schon lösen und das funktioniert nicht.
Muss Europa auch lernen, das Thema Rohstoffe nicht als Randthema zu sehen, sondern als Machtfrage?
Ja, ich glaube, dass das Thema Rohstoffe ein ganz zentrales ist, dass wir wirklich ins Zentrum rücken sollten von unserer Aufmerksamkeit. Auch das Thema Ressourcennutzung und auch das Thema Rohstoffverbrauch, aber auch das Thema Rohstoffsicherheit. Und es gibt einen UNO-Bericht, der eben sagt, wir reden sehr viel über CO2 und Klima und es gibt gemeinsame Ziele und das ist extrem wichtig. Aber wir reden viel zu wenig über unseren Ressourcenverbrauch und über die Ressourcen, über den Ressourcenabbau. Und das sollte eigentlich auch eine gemeinsame Anstrengung sein. Wie kann man die Rohstoffsicherheit herstellen? Auch durch eine gemeinsame Anstrengung, dass man sie effizient nützt und reduziert.
Woran werden wir in 5 Jahren sehen, dass Europa diesmal wirklich gelernt hat?
Indem die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen wirklich reduziert wurde. Bei den Heizungen, bei der Mobilität und bei der Produktion, bei den Unternehmen.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, und damit ist wohl klar, kritische Rohstoffe sind längst kein Nischenthema mehr, sondern eine zentrale Frage für Europas wirtschaftliche Stärke und für unsere Zukunft. Vielen Dank, Frau Kübelböck, und vielen Dank an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch dieses Mal wieder dabei waren.